Hallo zusammen, Boris hier. Bevor es losgeht, möchte ich euch auf ein spannendes Unternehmen hinweisen, das den BVL-Podcast unterstützt, und zwar Blue Yonder. Blue Yonder ist seit vielen Jahren die weltweit führende KI-unterstützte Supply Chain Cloud-Plattform für Handel, Industrie und Logistikdienstleister. In diesen Branchen wird Blue Yonder in vielen Bereichen eingesetzt, von der Planung über Fulfillment bis zu Lieferung und Retouren. Das heißt Demand Forecasting, Supply Planning, WMS, TMS, Fleet Management, nachhaltiges Routing und Scheduling und. Das Leistungsspektrum von Blue Yonder war schon immer sehr umfangreich. Aber besonders spannend, finde ich, ist, wie sich Blue Yonder jetzt gerade weiterentwickelt. Denn mit der Übernahme von Flexis, einem Technologieanbieter hier aus Deutschland, wird die Blue Yonder-Plattform jetzt nochmal besonders interessant werden für Unternehmen aus der herstellenden Industrie, beispielsweise im Automotive-Bereich. Gerade wenn es um die Optimierung der Produktion und die Planung und Ausführung von Transporten geht. Dafür ist Flexis nämlich bekannt. Und mit der Übernahme von One Network, einem weltweit führenden Anbieter von intelligenten Control-Towern, entsteht plötzlich eine End-to-End-Lieferkettenplattform und ein Ökosystem für Kollaboration entlang der gesamten Supply Chain. Also bei Blue Yonder ist gerade einiges los, würde ich sagen. Das heißt, egal ob ihr im Handel, in der Industrie oder auf Logistikdienstleisterseite unterwegs seid und ganz egal, ob ihr glaubt, Blue Yonder schon zu kennen oder gerade erst entdeckt, es lohnt sich, glaube ich, für alle von euch, Blue Yonder mal genauer anzuschauen, denn da entsteht gerade was sehr Spannendes. Also, schaut doch mal vorbei unter www.blueyonder.com. www.blueyonder.com. Hallo und herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute habe ich Thomas Hagemann, den Co-CEO und Mitgründer von Seven Senders, bei mir zu Gast. Seven Senders ist eine Erfolgsstory aus Berlin, die in E-Commerce-Kreisen sehr bekannt ist, aber vielleicht dem einen oder anderen von euch noch gar nicht so vertraut ist, obwohl das Kerngeschäft von Seven Senders E-Commerce-Logistik ist. Seven Senders ist nämlich spezialisiert auf den europaweiten, also grenzüberschreitenden E-Commerce-Versand und managt über seine Delivery-Plattform den End-to-End-Versand vom Lager bis zum Endkunden. Super interessantes Spezialgebiet der Logistik, das Thomas mir heute im Detail erklärt. Los geht's! Hallo Thomas, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass du dabei bist.
Vielen Dank. Danke für die Einladung. Schön, dabei zu sein.
Thomas, ich freue mich riesig aufs Gespräch. Seven Senders ist eine kleine Erfolgsstory. Ich habe gehört, ihr seid schon 10 Jahre am Markt. Am Ende 2014 kam die Idee, 2015 dann gegründet. Das heißt, im nächsten Jahr ist dann offiziell das 10. Jubiläum. Damals angetreten mit der Vision, den internationalen Versand im E-Commerce zu demokratisieren. Ja, die erste Frage, was musst du denn damals 2014, 2015, was musste da denn groß demokratisiert werden eigentlich? Wie war damals die Situation?
Ja, man vergisst ja immer, wie schnell die Zeit vergeht und wie sich auch Technologie und Lösungen exponentiell entwickeln über die Zeit. Und 2014, weiß nicht, liegt wahrscheinlich so zwischen Launch des ersten iPhones und heute, ja, also sehr lange her. Und Situation damals war eigentlich so, dass die großen Asset-Based-Player im Paketversand, im internationalen Versand eigentlich dominiert haben und auch so die einzig vernünftigen Lösungen angeboten haben. Was natürlich dazu führt, wenn du nur 2, 3, 4 Player hast, die internationalen Paketversand anbieten, dass sich sowohl Preise als auch Laufzeiten jetzt nicht wirklich wie im freien Wettbewerb entwickeln. Und so war es für Händler, vor allem für die Händler, die natürlich jetzt nicht so groß waren wie damals schon Zalando oder ein Amazon, die also nicht Millionen Pakete haben in einem Land, die halt an diese Lösung gebunden waren. Und da passieren dann so Dinge in der Logistik wie ein Paket, was von Münster nach München geht. Das dauert halt irgendwie einen Tag und du hast ein super Tracking, Top-Preis und ein Paket, was von Münster nach Amsterdam geht, wo die Strecke deutlich kürzer ist, dauert dann vielleicht 3, 4, 5 Tage. Und hat einen extrem hohen Preis, der aber logistisch, aus logistischer Kostensicht eigentlich gar nicht gerechtfertigt ist. Und Händler, sag ich mal, in der normalen Größenordnung waren halt einfach darauf angewiesen, dass sie einfach ihre Pakete überhaupt ins Ausland bekommen. Mein Mitgründer war damals COO von einem Online-Shop und hatte genau das Problem. Und da haben wir einfach erkannt, okay, das kann man besser machen. Das kann man vielleicht so machen, wie es die ganz Großen machen. Und haben einfach versucht, Top-Lösungen in jedem Land, also mit den lokalen Top-Zustellern, zugänglich zu machen für alle Händler. Und das kann man dann wahrscheinlich mit Demokratisierung beschreiben.
Ja, und vor allem hast du die Situation, dass du, wenn du so ein kleiner Händler bist und schlägst dann bei diesen Partnern da im Ausland vor allem auch auf, dann nimmt die dich gar nicht richtig wahr wahrscheinlich. Du kommst gar nicht ins Gespräch, kriegst keine guten Angebote. Das heißt, du musst das irgendwie bündeln und poolen in der Form, wie ihr das macht, um überhaupt irgendwie gute Konditionen aushandeln zu können und überhaupt irgendwie mit denen ins Gespräch zu kommen.
Genau. Das eine ist natürlich Konditionen aus der letzten Meile, die wirst du vielleicht schon kriegen. Aber die Frage ist ja, wenn du irgendwie nur eine Palette mit Paketen nach Holland oder Österreich hast, wie kriegst du die von deinem deutschen Lagerstandort effizient in die Länder? Das ist das Problem. Ne? Also quasi die erste Meile, die über mehrere hundert Kilometer geht. Das selbst zu organisieren effizient, das ist extrem schwierig. Ob du auf der letzten Meile dann irgendwie einen guten oder einen halbguten Preis kriegst, das macht dann keinen großen Unterschied mehr, wenn du irgendwie einen LKW mieten musst oder einen Platz im LKW mieten musst für ein paar Pakete. Und das führt dann am Ende zu dieser Lösung der Bündelung im Bereich der Abholung. Das heißt, wir sind dann angetreten und haben gesagt, okay, wenn ich jetzt nicht von einem Shop irgendwie Hunderttausende oder Millionen Pakete habe in einem Land, dann fahre ich doch einfach Milkruns und bündel die Volumina zahlreicher Shops aus einer Region und steche dann direkt durch ins Ausland.
Ja, du hast jetzt aber ja auch im E-Commerce, wir haben ja eben diese Frühphase 2014 bis 17 beschrieben, das war tatsächlich so die Boomphase, ein sehr, sehr starkes Wachstum, da sind die Plattformen gereift und dann gab es wahrscheinlich so eine Art Konsolidierung und auch der Drang dann zur Internationalisierung, weil irgendwie der Markt auch härter umkämpft war, so 2018, 19, dann kam Corona, was nochmal alles durch den Haufen geworfen hat und jetzt so ein bisschen Post-Corona-Hangover, so würde ich mal so die letzten 10 Jahre zusammenfassen, dir was anzufügen?
Ja, ich glaube, also das Wachstum 14, 15 bis 18 war, glaube ich, einfach entsprechend der Entwicklung von so einem Megatrend, Shift vom stationären Handel zum E-Commerce. Das ist einfach normal, ne? Also irgendwie 10, 15, 20, 25% waren da tatsächlich immer. Ins Ausland vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, weil sich Händler natürlich irgendwie auf die Expansion auch konzentriert haben, beziehungsweise im E-Commerce natürlich deutlich einfacher ist zu internationalisieren als im stationären Handel. Genau, und dann, glaube zu Corona braucht man da nicht viel sagen, ist natürlich explodiert, da hat man dann nochmal ganz andere Wachstumsraten gesehen. Das ist dann einmal natürlich mit der Konsumflaute, jetzt mit Thema Inflation, Krieg in 22 eingebrochen und hat sich jetzt eigentlich wieder stabilisiert und ist auch dabei, sich wieder zu normalisieren. Und das ist natürlich das Schöne an so einem Megatrend, den kann man halt nicht einfach irgendwie wegwischen. Die Leute werden in Zukunft verstärkt online kaufen. Jüngere Generationen wachsen nach, die es gar nicht anders kennen. Genau.
Ja, jetzt gibt es natürlich die nächsten Kopfschmerzen für die deutsche E-Commerce-Branche aus China. Die großen Anbieter mit den neuen Modellen, Temu und Shein, auch keine einfache Situation. Das heißt, da wartet schon das nächste große Problem sozusagen.
Das ist so. Also ich war kürzlich, vor 2 Monaten auf so einer E-Commerce-China-Reise. Hongkong, Shenzhen, Guangzhou und haben uns da einige Logistiker angeschaut, auch waren auch bei Shein im Headquarter. Ja, ist natürlich hoch eindrucksvoll. Ne? Ich glaube, das ist dort auch nochmal differenzierter, als man es hier wahrnimmt oder als hier darüber berichtet wird. Also die Chinesen selbst sehen natürlich nochmal einen fundamentalen Unterschied zwischen der Art und Weise, Geschäft zu machen und vielleicht auch in der Logistik mit Partnern, Dienstleistern zu arbeiten, wenn sie über Shein und Temu zum Beispiel sprechen. Temu ist da schon sozusagen am Ende der aggressiven Skala unterwegs, das kann man schon sagen. Der Vertrieb in Europa funktioniert natürlich wunderbar. Anders als man vielleicht hoffen würde, gibt es einfach viele Menschen, die sehr, sehr günstig oder billig einkaufen wollen. Und ich gehe auch davon aus, dass der Trend jetzt nicht einfach abnimmt. Amazon hat jetzt kürzlich auch, hat man vielleicht gelesen, nochmal Sonderkonditionen für chinesische Händler auf der Amazon-Plattform für Europa gelauncht, um auch da denen das Wasser so ein bisschen abzugraben oder dieses Extremwachstum der Chinesen so ein bisschen einzudämmen. Auf der anderen Seite hat Temu sich jetzt geöffnet, um europäische Händler onzuboarden. Das heißt, man kann schon davon ausgehen, dass es da einen ordentlichen Kampf gibt zwischen diesen Playern, ne?
Ja, wenn ich heutzutage einen neuen Shop gründe, ne, bin ein kleiner D2C-Händler beispielsweise, wie sieht denn normalerweise mein Launch dann aus? Ist es so, dass ich mich erstmal, wenn ich aus Deutschland komme, mich erstmal auf den deutschen Markt, vielleicht noch Dachraum konzentriere und nach ins Ausland gehe? Oder ist es heutzutage auch schon so, dass ich von vorneweg gleich irgendwie groß denken muss, europäisch denken muss und schon von vornherein auch mich um den internationalen Versand irgendwie kümmern muss?
Ja, gute Frage. Also das ist aus unserer Wahrnehmung ähnlich geblieben. Es kommt natürlich auch immer darauf an, was hat der Shop für ein Backing, ne? Also ist das irgendwie Bootstrapped? Ist der Venture Capital mit im Spiel? Was sind das für Produkte? Aber generell kann man schon sagen, dass die Eröffnung in der Regel im DA-Markt stattfindet, also Deutschland und Österreich. Ja? Und dann aufgrund der ähnlichen Landessprache, Kultur versucht wird auch relativ schnell in die Schweiz zu gehen. Sicherlich nach wie vor immer noch der interessanteste Markt in Europa. Nach Deutschland und UK, wo UK sehr schwierig ist, wenn ich kein Händler aus UK bin. Und das sind dann schon so die ersten 3 Länder. In der Schweiz hat man natürlich die Herausforderung, die Zollhürde zu meistern. Ja. Kommen wir wahrscheinlich nachher nochmal drauf. Und ansonsten ist das Playbook abhängig vom Produkt, manchmal auch von den Gründern. Aber wenn man erstmal, sag ich mal, mit so einem zusätzlichen Dotcom-Shop arbeitet, ist auch üblich. Und je nachdem, wo man seinen Fokus setzen will, richten sich die meisten Händler nach wie vor nach der Stärke der Volkswirtschaften. Ja, also der Schritt nach Frankreich ist normalerweise dann der vierte. Nach Benelux einfach auch sehr einkommensstark, sehr E-Commerce-lastige Region. Frankreich, Benelux und dann sicherlich auch je nach Produkt Italien, Spanien extrem interessant. Ja, wenn die Shops dann wachsen, älter werden, sind dann klassisch natürlich auch osteuropäische Regionen, vor allem Polen als große Volkswirtschaft und die skandinavischen Länder, ja.
Jetzt hast du ja eben schon beschrieben, womit ihr ursprünglich gestartet seid 2014, 15, mit welcher Idee und welcher Vision. Bevor wir ins Detail gehen, wie das heute funktioniert, aber gib mal so einen groben Überblick, wie heutzutage die Plattform aussieht, was ihr heutzutage für ein Leistungsspektrum für eure Kunden anbietet.
Genau, also gestartet sind wir tatsächlich mit so einer klassischen Logistiklösung. Wir haben dann relativ schnell gemerkt, wow, wenn wir hier halt irgendwie hunderttausende Pakete under Management haben und unsere Kunden immer ständig wissen, wo die Pakete sind und wir auch dieses Interesse haben, als Dienstleister das sagen zu können, sind wir sehr, sehr schnell in die technologische Entwicklung gegangen und haben eine Plattform gebaut. Einmal vor dem Hintergrund, dass wir so einen Undock-Punkt haben wollten für Händler und Carrier, das heißt eine API-Anbindung. Und dann ist eigentlich der Produktblumenstrauß ein bisschen gewachsen. Ja? Also am Anfang ging es um Tracking und Tracing, dann Analytics-Funktionen, also wo sind meine Pakete, das visuell darzustellen, KPIs auf Knopfdruck zu haben etc. Und so hat sich eigentlich so eine komplette Software-Suite entwickelt dazu. Und heute ist es eigentlich so eine All-in-One-Solution. Ich docke mich einmal an Seven Centers an, dann habe ich als Basisprodukt den Cross-Border-Paketversand, hab digital diverse Services, kann das Tracking und Tracing der Länder an meine Endkunden ausspielen, krieg dazu vielleicht noch ein Frontend, was ich in meinen Shop einbinden kann. Ich kann eine Verzollungslösung über die gleiche API bespielen. Das heißt, ich habe eigentlich so einen One-Stop-Shop und das ist auch notwendig, ne? Weil sag ich mal, ein Konkurrenzprodukt, was auf der letzten Meile sicherlich nicht flächendeckend mithalten kann, sonst wird es uns nicht geben. Das sind dann die großen Carrier, die machen es einem ja auch einfach. Ja, es ist auch nur eine Anbindung und eine Abholung. Und deswegen ist es natürlich notwendig gewesen und jetzt ist es halt klassische Technologieplattformen, an die ich mich anbinden kann.
Was spricht denn heutzutage noch dafür, das auf eigene Faust zu machen? Ich meine, ich muss mich nicht für einen Anbieter wie euch entscheiden, ich könnte es theoretisch auch selber machen. Gibt es da noch valide Gründe, warum man es so machen sollte? Oder was sind so typische Vorbehalte, die man haben könnte, warum man das irgendwie selber machen könnte?
Genau. Also es kann, je nachdem, in welche Kundengruppe wir jetzt sprechen, wenn wir mal über so, wir kategorisieren den Markt mal grundsätzlich so in drei Cluster. Das eine sind die Big Player, ja, ganz auf der linken Seite die riesigen Shops und Plattformen. Ne? Dazu gehört irgendwie ein Zalando, ein Bol.com, dazu gehört ein Amazon, ein Temu, ein Shein etc. Ja. Wenn wir die mal rausnehmen und dann nehmen wir auf der anderen Seite im kleinen Segment irgendwie Shops raus, die nur eine Handvoll Pakete am Tag ins Ausland haben, dann bleibt in der Mitte, bleiben ja Kunden von irgendwie 20, 30 Auslandspaketen am Tag bis hin zu ein paar hundert. Aber selbst wenn du ein paar hundert hast, wirst du nicht in der Lage sein, einen LKW in jedes Land zu füllen. Ne? Das heißt, selber machen ist eigentlich selten die Alternative. Ja? Solltest du in den Bereich kommen, wo es Sinn macht, in ein oder andere Land selber zu machen, dann stellt sich immer noch die Frage, sollte man es selber machen? Kann ich die besten Konditionen erzeugen? Welchen Overhead intern erzeuge ich da? Ich brauche eine eigene Transportabteilung. Ich muss einkaufen. Ich habe Auslastungsrisiken übers Jahr. Ich muss jeden einzelnen Carrier anbinden, etc. etc. Also die Gründe, mit einem Konsolidator zu gehen, sind da einfach überwiegend ganz stark. Und das sieht man auch daran, dass wir auch sehr große, auch börsennotierte Unternehmen haben, wie ein ASOS oder ein Shop-Apotheke, wo wir auch im Full-Truck-Load pro Land arbeiten. Einfach weil es am Ende nicht nur darum geht, kann ich es selber machen, sondern macht es Sinn, es selber zu machen.
Und nochmal zu verstehen, welchen Teil ihr tatsächlich abbildet. Das klingt ja tatsächlich so, als wenn ihr, also so eine Art Mittelmeil, das heißt, wenn aus dem Lager beispielsweise in Deutschland in die Auslandsmärkte, um dann von dort aus in die Last Mile eingespeist zu werden, von den Paketdienstleistern beispielsweise, das ist euer Teil.
Also unser Produkt lässt sich vergleichen eins zu eins mit den Produkten vom Verantwortungsbereich und von der Supply Chain her, mit denen von den Asset-Based Netzwerken, also UPS, DHL, DPD, wie auch immer. Heißt, du kriegst von uns einen Preis pro Paket, ja, weiß ich nicht, 4, 5, 6, 7, 8 Euro. Und dafür verantworten wir die komplette Supply Chain vorwärts und rückwärts. Heißt, wir holen die Pakete bei dir am Lager ab, wir verbringen die ins Ausland und übergeben die dort den Carriern deiner Wahl, mit uns abgestimmt. Und diese Verträge bei den Carriern laufen aber natürlich auch auf unseren Namen. Das heißt, wir verantworten auch die letzte Meile in dem Sinne. Wir tragen nicht selber aus, ja, wir haben da keine Assets, aber verantworten das, ja. Was KPIs angeht, was generelle Leistung angeht, was Schadensquoten angeht, Versicherung, also das komplette Paket. Du kannst unseren Service einfach eins zu eins daneben legen. Ja, und das gleiche natürlich auf dem Retourweg. Wobei die Retoure sich da stark unterscheidet und auch sicherlich gerade im Fashion-Bereich zum Beispiel ein starkes Argument ist, mit uns zu arbeiten, weil die Retoure von uns durch unseren Ansatz komplett lokalisiert ist. Ja, das heißt, du musst nicht mit dem Carrier arbeiten in Spanien, der hier in Deutschland auch aktiv ist. Ich habe ja eben ein paar genannt. Sondern in Spanien gibt es da, sag ich mal, 4, 5 Top-Carrier. Ja, also da gibt es ein Segur, Correos, Amazon, Last Mile etc. Und das bedeutet für den Spanier, der sein Fashion-Paket vielleicht halb retournieren will, ja, weil er irgendwie die Hose kauft und das T-Shirt zurücksenden will, der hat eine total lokalisierte Retoure, ja, als wäre der Shop aus Spanien.
Ja. Ja,
und das ist natürlich dann ein extremer Vorteil, weil da musst du dir so vorstellen, in der heutigen Welt ist es so, es war auch vor 10 Jahren vielleicht noch anders, du kannst ja grundsätzlich jedes Produkt in jedem Land lokal und cross-border sourcen. Ja. Das heißt, wenn du in Spanien sitzt und kaufst dir eine Hose, dann wird jeder Händler heutzutage hoffentlich in der Lage sein, dem Spanier sozusagen es vorzugaukeln, dass er einen spanischen Online-Shop kauft und das Paket auch aus Spanien kommt. Und ob das Feeling für den Kunden am Ende wirklich so ist, das hängt natürlich davon ab, wie schnell kommt das Paket bei ihm an. Wenn es jetzt 5 Tage dauert, dann ist natürlich irgendwie klar, er sieht er auch im Tracking, es kommt eigentlich aus einem anderen Land. Wenn er irgendwie Versandkosten dazu zahlen muss, das ist auch mal ein Hinweis. Oder wenn die Retoure halt irgendwie sehr ungewöhnlich ist. Ja, also ja. Dann deutet es auch stark darauf hin, dass der Shop aus dem Ausland ist. Und genau in diese Kerbe gehen wir halt und sagen, okay, wenn er mit uns versendet, dann soll der Spanier, der Italiener einfach eins zu eins das Gefühl haben, als hätte er bei einem italienischen Online-Shop bestellt, auch wenn das Paket vielleicht aus Holland, aus dem französischen, aus dem deutschen Online-Shop-Lager kommt.
Ja, da ergeben sich wahrscheinlich auch Unterschiede, kulturelle Unterschiede wahrscheinlich auch. Ne? Der Anspruch der Kunden in einem bestimmten Land, wie deutsch das sein muss, beziehungsweise wie holländisch das sein muss oder was
absolut. Beantwortet. Ja.
Auch also völlig anders, ne?
Ja. Genau, also ich vergleiche das immer so, in Deutschland sind die Menschen irgendwie immer so sehr blau, orange, gelb geprägt. Ne? Also wenn ich irgendwie in Deutschland bestelle, dann E-Commerce leuchten bei vielen Leuten so Zalando, Amazon, DHL, also 3 großen irgendwie Kernmarken, die jeder Bürger so kennt. Entsprechend sind das vielleicht auch meine Präferenzen. Also vielleicht, wenn ich in Deutschland bin, möchte ich vielleicht mein Paket DHL haben. Top-Leistung, gar keine Frage. Das sieht im Ausland aber anders aus und das vergessen wir häufig. Ja, also die Menschen sind einfach anders aufgewachsen. Wenn ich in Italien wohne, bin ich einfach mit einem anderen Carrier aufgewachsen, nicht mit der DHL. Ja. Gleich in Spanien. Es gab bis 2014, als wir gegründet haben, hat Amazon, glaube ich, ist kein Spaß, irgendwie 7 Länder auf der Welt zugestellt. Wir nehmen das immer von Anfang an, als so globale Brand war, was aber auch in deren anderen Produkten liegt. Ne? Ob es jetzt dann irgendwie Amazon Prime ist oder Amazon Fernsehen etc. Ne? Aber man vergisst, dass sie eigentlich nur nach und nach expandiert haben und haben auch meines Wissens immer noch in Europa Blindspots, wo einfach andere Player dominieren. Und wenn man wirklich auf die Bedürfnisse der Menschen in den Ländern eingehen will, dann muss man verstehen, wie ticken die in Polen oder in Italien. Es ist immer noch gang und gäbe, per Nachname das Paket, also die Ware, bar oder mit Kreditkarte an der Haustür zu zahlen, wenn es geliefert wird. Ja. Das muss man anbieten, das muss man wissen als Online-Shop, wenn ich skalieren will.
Ja, und ich glaube auch innerhalb der Länder selber, ne? Also die Auslieferung da, wenn ich jetzt beispielsweise in einer Großstadt wohne beispielsweise, dann sind da einige besonders stark, auch bei den Retouren beispielsweise. Ich habe da neulich mal ein Beispiel gehabt, ich wohne jetzt nicht in einer Großstadt, ich wohne eher in ländlicher Region, hatte einen Dienstleister, ich glaube der war braun, weiß ich nicht mehr ganz genau, aber da war die Retoure, die Rückgabe, das war eine absolute Vollkatastrophe.
Glaube ich.
Sodass wir dann gesagt haben, als nächstes, also wenn das die einzige Lieferungsoption ist, dann bestellen wir da nicht mehr. Ne? Also das ist so weit wir gegangen, weil das eine völlige Vollkatastrophe war.
100%, also da vielleicht auch nochmal vorhin, du hast da gefragt, was könnte dagegen sprechen oder dann auch im Umkehrschluss dafür sprechen, mit Unternehmen wie uns zu arbeiten. Du musst ja nicht nur du bist nicht eingeschränkt, nur einen Carrier zu nutzen. Ne? Also auch in Deutschland, in jedem Land, ist das regional auch unterschiedlich. Wenn du Italien nimmst, gibt es einfach Carrier, die sind brutal stark in Norditalien und Carrier, die sind brutal stark in Süditalien. Und mit uns kannst du natürlich auch irgendwie mehrere Carrier auf einmal bedienen. Das heißt, du musst jetzt nicht dein ganzes italienisches Volumen zwangsweise mit einem Carrier versenden. Und du kannst uns die Pakete auch gesamt übergeben und wir splitten das auf und steuern das vielleicht nach Geschwindigkeit aus, weil es einfach auf Basis unserer Datenlage sehr datengetrieben ganz einfach ist zu sehen, okay, auf welcher Postleitzahl, wir können eigentlich schon sogar sehen, auf welchem Straßenzug ist welcher Carrier besser und welcher Carrier schlechter.
Das glaube ich. Ja, ja. Und genau, so eine Kernkompetenz kann man eigentlich als ein kleiner Online-Shop gar nicht wirklich haben. Oder will man sich auch nicht aneignen wahrscheinlich. Da vertraut man dann wahrscheinlich eher einem Experten wie euch, die da sozusagen direkt am Puls sind und da das irgendwie alles auch besser verstehen, oder?
Ja, ich glaube, wichtig bei uns zu verstehen ist die Unabhängigkeit, die uns auch immer sehr wichtig ist. Ich glaube, vernünftig zu beraten und die beste Lösung auszuwählen, erfordert, dass du unabhängig bist. Unabhängig heißt, wir haben ja keine Muttergesellschaft, die uns irgendwie sagt, du kannst jetzt in Frankreich aber nur den einen oder den anderen Carrier anbieten.
Ja, ja.
Das schränkt dich ein. Ja? Das schränkt dann am Ende die Lösungsqualität ein und hat halt einfach so einen riesigen Bias. Das heißt, diese Unabhängigkeit führt am Ende dazu, dass wirklich die faktisch beste Lösung dabei rauskommt.
Mhm. Dann lass uns doch mal so ein bisschen exemplarisch mal sowas durchexerzieren. Was so für Entscheidungen anfallen, wenn ich mich als Online-Shop jetzt stärker internationalisieren will und meine internationalen Versendungen in Zukunft zunehmen. Dann setze ich mich mit euch zusammen. Lass mal so ein paar exemplarische, ein paar kritische Entscheidungen durchgehen, die man überhaupt beachten muss. Was für Entscheidungen muss man treffen, um dann sozusagen das richtige Setup dazu wählen?
Genau, also was wir machen ist, wir gehen mit dem Kunden ins Gespräch, um in erster Linie zu verstehen. Ja?
Ja.
Wir versuchen das aktuelle Setup zu verstehen, die Beweggründe, wie kam es dazu. Manchmal ist es einfach natürlich so geschehen mit der Zeit. Wir schauen uns die Produkte an. Das heißt, wenn du wie ein Westwing zum Beispiel aus Deutschland jetzt Möbel verschickst oder Zweimann-Handling-Ware, Sofas, hast du ja einen ganz anderen Carrier-Bedarf, als wenn du jetzt Parfüm verschickst oder Schuhe.
Ja.
Wenn du USB-Kabel verschickst, dann ist es in der Regel so, dass deine Retention niedrig ist. Das heißt, deine Kunden kaufen ein USB-Kabel, aber es ist nicht darauf ausgelegt, dass es wiederkehrend ist. Das heißt, wenn ich darauf aus bin, einmal an einen Kunden zu verkaufen innerhalb von ein paar Jahren, dann muss ich bei der ersten Order eigentlich schon break-even sein oder meinen Profit machen. Das wiederum heißt, dass die Lieferqualität nicht die höchste sein muss, sondern es muss eine extrem effiziente, günstige Lieferung sein, weil ich meine Kosten reduzieren muss. Wenn ich ein Shop bin, der davon lebt, sage ich mal, ein Bräuninger, ein Zalando, ein Tamaris, wenn es darum geht, meine Kunden extrem glücklich zu machen, extrem zufrieden zu machen mit der logistischen Lösung, dass nicht wie bei dir eben die Retoure dazu führt, dass ich nicht mehr bestelle, sondern es darum geht, immer wieder meinen Kunden an mich zu binden, dann muss ich natürlich auf Perfektion gehen. Und dann ist es auch irrelevant, ob ich ein paar Cent oder ein paar 10 Cent teurere Lösung habe, solange sie auf Dauer den Kunden bindet.
Ja, ja. Ich habe kürzlich mal einen Podcast gehabt mit Mai-Theresa, die das mal auf die Spitze...
Hab ich mir angehört.
Ja, die das ein bisschen auf die Spitze treiben in der Art und Weise, wie Customer Service pflegen und was die Ansprüche der Kunden sind da, die in New York sitzen und sich mal spontan eben eine teure Handtasche bestellen und erwarten, dass die, wenn du die Samstagabend bestellst, dass die Montagmorgen in New York ankommt.
Ja, genau das ist es. Ne? Und da bei solchen Warenkörben, so nennen wir das, ne? Also einfach, wenn der Order Value pro Order irgendwie bei 4, 5, 800 Euro, 1500 Euro liegt, dann ist es natürlich egal, ob meine Versandkosten jetzt 3 Euro, 8 Euro oder 20 Euro sind. Es muss einfach in Perfektion und schnell ankommen.
Mhm. Okay, lass uns mal nochmal so ein paar kritische Entscheidungen. Also du hast gesagt, zum Beispiel richtigen Service-Level pro Land. Das wäre zum Beispiel ein Beispiel. Gib mal so ein paar Beispiele, wo das richtig klar und deutlich wird, dass das sich wirklich pro Land auch unterscheidet.
Es gibt Länder, die Menschen wissen ja, klingt jetzt extrem banal, aber die Menschen wissen ja, wo sie leben, ja. Das heißt, wenn ich jetzt in Nordschweden wohne, dann erwarte ich nicht für jedes Produkt eine Next-Day-Zustellung. Ja? Mhm. Nehmen wir mal Holland, wenn du so einen Kreis drum ziehst, das ist so von der Population, das ist so, sag ich mal, so der Mittelpunkt Europas, ja? Dann kann man schon sagen, dass ich da am nächsten Abend oder spätestens am Tag danach einfach zustellen muss. Ja? Mhm. Weil die hiesigen Shops werden vielleicht am gleichen oder am nächsten Tag zustellen. Und dann gibt es auch Eigenarten, was Retourenquoten angeht. Ja, die Schweiz hat verhältnismäßig geringe Retourenquoten im Vergleich zu anderen Ländern. Ja, die Deutschen sind relativ vorne mit dabei, was die Retouren angeht. Ja, relativ hart, gefällt mir nicht zurück. Ja. Ich sage jetzt nicht, dass es unverständlich ist, aber drückt sich in den Zahlen aus. Was wir auch gesehen haben, ist ganz interessant, vor Covid, wenn man jetzt rückwärts geht und sich da Artikel raussuchen würde, gab es so einen extremen Trend zur Geschwindigkeitsmaximierung. Dann kam Covid. Ich weiß nicht, ob sich alle noch erinnern, aber es war ganz interessant. Man hatte auf einmal Verständnis und war einfach nur glücklich, dass das dieser eine Teil der Ökonomie war, der noch top funktioniert hat, E-Commerce. Ich durfte ja nicht mehr in Läden gehen, ich konnte nicht mehr in Restaurants gehen. Und das Thema Geschwindigkeit ist in Covid tatsächlich wieder zurückgegangen und hat sich seitdem auch nicht wieder so brutal in den Vordergrund gedrängt. Das heißt, fällt dir vielleicht auch in Deutschland auf. Ja? Also wenn du was bestellst, ist das jetzt durchaus in Ordnung, wenn das übermorgen ankommt. Mhm. Da gab es einen anderen Trend tatsächlich vor 4, 5 Jahren. Auf der anderen Seite geben jetzt auch viele Händler wieder Gas und Amazon bestimmt weiter den Takt und wird auch die Branche weiter vor sich hertreiben. So dass ich glaube, mittelfristig wird die Geschwindigkeit weiterhin hoch sein müssen, sehr hoch sein müssen, um konkurrenzfähig zu bleiben.
Ja, was hat sich eigentlich bei den Endkonsumenten getan in Bezug auf CO2-Emissionen beispielsweise, die bei Transporten anfallen? Ist das ein Kriterium für Leute? Beeinflusst das die Kaufentscheidung? Beeinflusst das die Entscheidung, welche Service ich da als Endkunde auswähle?
Du kannst dich ja mal selber fragen, ob du im Checkout oft diesen CO2-Ausgleich für 20 Cent anklickst.
Ja, war nur mal eine rhetorische Frage.
Brauchst du jetzt nicht kommentieren. auch da haben wir leider Folgendes gesehen, umgekehrt zum Thema Geschwindigkeit. In Covid hatten ja alle ein sehr großes Portemonnaie. Also du hattest ja unglaublich viel Cash, weil du weniger ausgegeben hast. Du hast kein Geld für Urlaub ausgegeben. Das war ja der Zeitpunkt, wo sich alle eine neue Küche gekauft haben. Neue Sonos-Speaker. In der Zeit war man anscheinend irgendwie freundlicher gestimmt, in solche Themen zu investieren, was dann wiederum die Händler gesehen haben und da rein investiert haben. Wir haben ein Produkt gelauncht, schon vor Covid, das gibt es auch immer noch, 7S Green, wo du für wenige Cents, ehrlicherweise 2 Cent, circa 2-3 Cent, kannst du die komplette Supply Chain CO2-seitig ausgleichen. Und das Produkt lief sehr gut. Und nach Covid, jetzt mit der Knappheit des Geldes, beziehungsweise Verteuerung des Geldes, Inflation, Zinsen, haben die Shops so stark angefangen zu sparen, dass diese Produkte teilweise wieder abgedreht wurden und definitiv aktuell nicht stark nachgefragt werden. Das heißt, ich kann nur Rückschlüsse darauf ziehen. Wir haben ja mit Konsumenten nur indirekt zu tun. Aber wenn ich die Wichtigkeit des Themas Nachhaltigkeit bei den Konsumenten daran ablesen soll, wie wichtig es unseren Kunden ist, also den Online-Shops, dann muss ich leider sagen, nicht so wichtig.
Ja, und diese Produkte, die du gerade beschreibst, das waren alles Offsetting-Produkte oder was waren das?
Das waren Offsetting-Produkte. Warum? Ich kann ja nur bedingt tatsächliche grüne Lieferungen erzeugen. Was meine ich damit? Wir als Sam Sanders und ähnliche Unternehmen, die in dem gleichen Bereich sind, wir arbeiten ja mit den Playern in den Märkten. Und ich kann jetzt nicht zu der spanischen Post gehen und verlangen, dass sie auf E-Fahrzeugflotte umstellen. Ja? Also da reicht leider meine Verhandlungsmacht nicht aus. Das heißt, wenn die Carrier solche Lösungen anbieten, dann habe ich aus Sam Sanders Sicht automatisch die Möglichkeit, das meinen Kunden anzubieten. Und dann kostet das ja auch nicht mehr. Was ich also dann nur tun kann, ist vor allem auch in der First Mile, also der LKW, der von Frankfurt nach Barcelona fährt, um in Spanien zu injecten. Den Teil kann ich offsetten. Und dann reden wir mit den Carriern und haben da mit der Dekra zusammen ein zertifiziertes Produkt entwickelt, dass wir genau wissen, wie viel CO2-Emissionen habe ich denn bei jeder Zustellung? Und damit meine ich wirklich genau, ein Paket, was in einen Pickup-Point geht, hat ja weniger CO2-Emissionen als ein Paket, was an die Haustür gebracht wird. Ja? Mhm. Und das Wissen haben wir und können dann berechnen, okay, wie viel CO2 muss ich offsetten pro Zustellung? Und so können wir im Prinzip die Supply Chain End-to-End anbieten, es offzusetten. Den wirklich grüne End-to-End-Logistik zu erzeugen, das können wir unbedingt beeinflussen.
Mhm. Du hast jetzt ein paar Mal End-to-End gesagt. In den Inbound-Bereich habt ihr keine Aktien, ne? Also was in die Lega kommt von den Händlern?
Warenkram aus Asien zum Beispiel. Nein, das machen wir nicht.
Ja, wenn ich als Supply Chainer End-to-End höre, denke ich immer, ja, richtig End-to-End, ne? Nicht nur vom Lager zum Ende.
Ja, also End-to-End, freigeschnitten auf die Paketlieferung.
Ja, genau. Ja, dann lass uns mal ein bisschen spezifisch darauf eingehen, was ein Händler heutzutage bei euch auf der Plattform konkret machen kann und was da für Benefits entstehen. Du hast ja schon mal ein paar Dinge angedeutet vorhin, auch gerade diese erste Phase, wo ihr verstehen müsst, was braucht ihr eigentlich und so weiter. Aber was geht's dann wirklich los? Lass uns mal wirklich Stück für Stück so ein bisschen uns langhangeln, was verschiedene Optionen gibt, wo ihr die Händler unterstützen könnt.
Genau, also in der Regel werden wir angesprochen von Händlern, die relativ erwachsen sind oder so, zumindest mal stark internationalisiert haben oder tatsächlich jetzt es wirklich tun werden und auch Budget dafür haben. Ja. Mhm. Die haben erstmal Bedarf zu verstehen, okay, in welche Länder kann ich mit welchem Carrier senden oder in welchem Land sollte ich mit welchem Carrier senden? Wie könnt ihr mir beim Thema Zoll helfen, weil Schweiz und UK einfach extrem interessante Auslandsmärkte sind? Was bietet ihr für Lösungen an im Bereich Tracking und Tracing? Also ich will nicht, dass mein Kunde irgendwie sehr spät erst einen Tracking-Link bekommt, wenn das Paket schon im Zielland ist. Ich will, dass das alles sehr lokalisiert wirkt. Was dann passiert ist im Prinzip, wir machen an der Stelle, machen wir eine Beratung, machen zum größten Teil customized Angebote. Und schauen uns, wie gesagt, die Produkte an, die der Kunde versendet, gehen auf seine Bedürfnisse ein und bieten diesen Versand zusammen mit den Softwareprodukten ein. Im Bereich Verzollung geht es im Prinzip darum, ich möchte in die Schweiz versenden können, als würde ich irgendwie nach Österreich versenden. Ich will da eigentlich keinen Unterschied haben. Das hat sich tatsächlich erst in den letzten Jahren durch Technologie ergeben, ja, dass ich jetzt in der Lage bin, mit sehr reduziertem Papieraufwand, sehr reduziertem manuellem Aufwand genauso in die Schweiz zu versenden, wie ich vielleicht nach Österreich versende. Das sind so grob die Anforderungen. Und dann gibt es, je nachdem wie groß die Länder sind, nochmal spezielle Bedürfnisse, was Geschwindigkeit angeht, spezielle Bedürfnisse, was Preisgestaltung angeht. Das sind so grob die Eckpfeiler, ja.
Ja, tendieren die Händler, mit denen ihr arbeitet, dazu, diese gesamte Abwicklung über euch zu managen? Oder fängt man das mal im Teilbereich an? Und was ist da üblicherweise so die Vorgehensweise?
Es ist komplett unterschiedlich. Es gibt natürlich, also in Deutschland sind wir sehr bekannt. Da haben wir, glaube ich, eine sehr, sehr starke, ich will jetzt nicht sagen 100%, aber wahrscheinlich irgendwie eine 80-90%ige Bekanntheit bei Online-Shops. Wir sind eigentlich in jedem Tender aktiv, werden wir angefragt. Warum sage ich das? Der Hersteller einfach ein großes Vertrauen. Und dann ist man bereit, auch komplette Cross-Border-Umfänge an uns zu geben. Ja. Mhm. Wenn ich jetzt mal nach Frankreich gehe, wo wir noch nicht diese Durchdringung haben, kann es natürlich sein, dass du so ein bisschen Sam Sanders aus Deutschland, bedienen große Namen, große Marken, wie auch ein Essex oder ein ASOS. Aber vielleicht fange ich doch erstmal an mit zwei Ländern und schau mal, wie performt wird. Also es ist ja jedem selbst überlassen. In der Regel ist es natürlich so, je mehr Volumen, je mehr Menge du uns gibst, die besser werden die Preise, weil es einfach ein Skalenthema ist der ersten Meile. Und dann ist es immer noch so, dass es dann sehr schnell geht, ne? Dass man sich 1-2 Monate, 2-3 Länder anschaut, wie läuft's, und dann wird aufgeschaltet und dann macht man dann relativ schnell die ganze Europa mit vielleicht 1-2 Ausnahmen. Ja.
Mhm. Und sind das typischerweise so Jahresverträge, die ihr mit den Unternehmen macht, oder wie umfangreich, oder was sind die Laufzeiten für solche Zusammenarbeiten?
Genau, also klassisch 12-Monats-Scheiben und da ein Vielfaches davon. Also ansonsten macht es keinen Sinn. Du hast halt einfach eine starke Saisonalität drin. Bei den meisten will natürlich keiner nur den Sommer fahren. Ja, alle wollen Q4 fahren. Ja. Das heißt, es gibt immer Jahresverträge oder 24, 36 Monate. Genau. Mhm. Du bist aber nicht in jedem Detail gebunden. Ne? Also wenn du jetzt unterjährig zu uns kommst und sagst, du willst irgendwie einen neuen Carrier ausprobieren, dann sind wir da genau die Richtigen und dann schaltest du vielleicht noch einen zweiten Carrier dazu.
Ja, und alles, was du jetzt als Software beschrieben hast und Plattform und so weiter, das ist immer beim Service mit dabei oder ist irgendwie SaaS, was ich irgendwie zubuchen kann, pro Modul, oder wie geht das?
Ja, also es gibt ein paar Umfänge, die kommen so im Bundle mit dazu für wenige Cents. Die brauchst du auch. Und dann gibt es kostspieligere, größere Umfänge, wie man jetzt die Label Creation von einem Paket. Klingt jetzt banal für die Zuhörer hier, ist aber ein Riesenthema tatsächlich. Das Thema Customs wird natürlich separat bepreist oder Verzollung. Dann gibt es noch ein Parcel AI, das ist eine Lösung, die wir auf ChatGPT aufgebaut haben, die aktuell sehr beliebt ist, wo ich im Prinzip, haben wir so eine Art Chatbot gebaut, sieht so aus wie ChatGPT, wo ich einfach Fragen reinhauen kann in natürlicher Sprache. Wie viele Pakete habe ich letztes Jahr in die Schweiz verschickt? Wie ist die Laufzeit, keine Ahnung, von der französischen Post im Juni diesen Jahres im Vergleich zum letzten Jahr gewesen? Und dann spuckt mir das die Antworten aus. Sowas wird auch nochmal extra gepreist. Das Thema Versicherung kann ich natürlich hoch und runter spielen. Wenn ich Kabel verschicke für 10 Euro, brauche ich einen anderen Versicherungsschutz, als wenn ich irgendwie Mai-Theresa-Sachen verschicke. und dann gibt es natürlich da auch Preisunterschiede, die deutlich sein können. Ja.
Und wenn ich als Online-Shop irgendwelche Probleme habe beim Pickup, beim Transport, wenn was nicht funktioniert, seid ihr immer der Ansprechpartner, wenn es um Probleme geht? Oder ich meine, ihr habt ja auch Transportdienstleister, die tatsächlich den Transporter noch ausführen. Ne? Also wo gibt es da eine Geschäftsbeziehung und auch einen direkten Draht zwischen den Shops und den Transportdienstleistern, oder ist es immer über euch sozusagen?
Das ist immer über uns, aber das ist natürlich auch ein Grund, warum man mit uns arbeitet. Ne? Also du willst ja nicht Manpower aufbauen müssen, um mit den Carriern zu sprechen. Ja? Also da geht es ja drum. Also jetzt mal auch nicht irgendwie übertrieben, aber wenn du mit uns 5 Länder machst, hast du in der Regel irgendwie 8 Carrier vielleicht oder 9 Carrier angebunden. Vielleicht 2 Abholungen. Da sparst du dir genau den Franzosen oder den Italiener im Transportbereich, den du dir einstellen musst, um vielleicht mit den Italienern irgendwie auf Italienisch zu verhandeln. Ne? Das heißt, dieser Vorteil im Bereich der Personalkosten ist auch nicht zu unterschätzen, den wir da implizit mit drin haben.
Ich will nochmal auf das Thema Daten, weil Daten über Transporte beispielsweise, wem gehören die Daten über die Transporte und wie werden die aufbereitet, was gibt es da für Möglichkeiten, sie zu analysieren und so weiter. Und dann auch als nächstes natürlich die Frage, wie integriert man Daten, die in euren System beziehungsweise bei den Transportdienstleistern entstehen, wie spielt man die auch zurück dann zu den Shops, sodass sie da entsprechend mitarbeiten können?
Genau, also im Prinzip hast du drei unterschiedliche Datenquellen. Das eine ist im Prinzip die Vorholung, die ja speditionsbasiert gemacht wird. Ja, das sind dann irgendwie Scanpunkte von den 40-Tonner-LKWs, von der Abholung bis zur Einspeisung. Dann wird übergeben an den Last-Mile-Carrier und dann kommen diese ganzen Datenpunkte, die wir alle kennen aus dem Privatleben. Also wenn du so ein Tracking gehst, dann siehst du, ja, Paket wurde im Zielpaketzentrum prozessiert, Paket wurde in die Zustellung gegeben, Paket wurde zugestellt, beim Nachbarn abgegeben und so weiter. Und das gleiche auch auf der Retour. Und dann, wenn du noch Zoll mit uns machst, hast du irgendwie noch eine Zolldatenleiste. Ne? Also das bieten wir auch transparent an. Wo befindet sich gerade mein Consignment? Ne? Also ist das irgendwie Import verzollt? Ist es erst Export verzollt? Wartet noch auf die Importverzollung etc.? Und beim Thema Retour auch ganz wichtig im E-Commerce, der Reimbursement. Ne? Also du kennst es auch. Du retournierst eine Hose, die du schon bezahlt hast, willst natürlich schnell das Geld zurückhaben, retournierst. Was braucht der Händler dafür? Manche Händler sind extrem strikt. Die sagen, es ist mir egal, was die Daten sagen. Ich löse erst das Reimbursement aus, wenn ich die Hose wirklich gesehen habe und geprüft habe. Mhm. Und Händler wie in Amazon, je nachdem, wie du da natürlich irgendwie im Kundenranking bist, aber Händler wie Amazon oder auch ganz viele andere Händler, die reimbursen auch auf Basis von Daten. Ne? Also wenn du jetzt dann gibst es deine Retour in den Paketshop ab, dann geht der Ping zurück zum Shop von uns. Kunde hat Paket abgegeben. Wenn der Shop sich sicher ist, was drin ist, das muss er natürlich auch sein, kann auch sein, dass du irgendwie zwei T-Shirts reingelegt hast und du hattest 8 bestellt, das weiß er natürlich nicht. Dann und er weiß es nicht, dann kann er natürlich nicht reimbursed werden, aber sonst kannst du an der Stelle auch schon das Geld zurückgeben. Und diese Daten, jetzt mal komplett GDPR-konform, ne, nette Datenschutzverordnung, kannst du als Shop deine Daten natürlich komplett durchanalysieren. Das heißt, du hast ein Frontend, das heißt bei uns Senders Analytics, und da kannst du wunderbar alles sehen. Du kannst das in Tabellenform, in Grafiken, auf einer Google Maps ähnlichen Karte sehen. Du kannst im Prinzip alle Datenpunkte gegeneinander aufreißen. Es sind, glaube ich, über 800 mittlerweile, gegen die du analysieren kannst, ja.
Und nochmal zum Verständnis der Shops, mit welchen Transportdienstleistern ihr beispielsweise arbeitet, wie gut die sind beispielsweise. Gibt es da auch Transparenz oder ist das aus Sicht der Shops selber irgendwie so ein bisschen eine Blackbox?
Die Transporte vom Lager ins Ausland, das ist hier klassisch irgendwie Spedition, fährst du über die Autobahn in Deutschland, das sind hier die LKWs.
Ja, ja.
Das ist ja tatsächlich sehr binär, weil LKW-Fahrer vielleicht in einer Fahrzeit, weiß ich nicht, 550, 600 Kilometer. Da ist dann natürlich die Vereinbarung im Vertrag, dass du abends abholst und am nächsten Tag einspeist. Oder du holst morgens ab und speist taggleich ein. Und wenn du den Cut-off nicht kriegst, dann siehst du das im System, hast du einen Delay von einem Tag und daran werden wir gemessen. Ansonsten äußert sich die Qualität von der Spedition für den Online-Shop wenig. Es sei denn bei der Abholung schlechte Fahrzeugqualität, schlechte Fahrer, jetzt vielleicht nicht nach dem Gusto des Kunden. In der Regel ist es aber eine sehr kommoditisierte Branche, das heißt, das ist dann schon sehr ähnlich alles, ja.
Ja, aber das ist halt so vereinbarte Zeitfenster beispielsweise, ne? Ein wichtiges Thema, also wenn du da
wirklich keiner verpasst. Absolut, also genau. Abholpünktlichkeit und Transport einhalten in der vereinbarten Laufzeit.
Wenn du so ein bisschen Blick nach vorne wirst, was sind so große Dinge, an denen ihr arbeitet? Ihr entwickelt euch auch weiter, ihr versucht neue Technologien, du hast eben schon ein paar Dinge erwähnt, aber was sind so die großen Dinge, die ihr euch für die kommenden Monate, vielleicht auch Jahre vorgenommen habt? Große Veränderungen, große neue Innovationen
noch? Ja, genau. Also es sind drei Themen, auf die wir aktuell stark fokussieren. Das eine ist weiter die europäische Expansion. Ja, das heißt also, unser Produkt in weiteren europäischen Märkten zu lancieren, bekannt zu machen und auch Online-Shops in einigen europäischen Ländern glücklich zu machen. Da haben wir Vertriebsteams in Holland zum Beispiel, in Frankreich als Beispiel. Das ist das eine. Das zweite ist das Thema Verzollung. Da haben wir vor knapp zwei Jahren eine Tochterfirma gegründet, die sich nur auf das Thema Verzollung spezialisiert, haben dann so ein All-in-One-Verzollungslösung kreiert und sind da, was Digitalisierungsgrad, Akkuratheit, Kosten angeht, also Preis, sind wir ganz oben mit dem Markt dabei. Ist auch ein sehr innovatives Produkt. Und das macht sehr viel Spaß und das wird extrem gut angenommen von Shops jeder Größe. Und das macht extrem viel Spaß und das pushen wir weiter und bauen das aus. Und das dritte Thema ist, ich habe ja vorhin so ein bisschen den Markt segmentiert für dich, also diese sehr, sehr großen Corporate Player, dann dieses riesige Mittelsegment, wo wir immer schon tätig waren, runter bis 20, 30, 40 Pakete am Tag. Mhm. Und dann gibt es natürlich noch 100.000 Online-Shops in Europa, die ganz klein sind. Mhm. Also irgendjemand, der Häkeldecken verkauft als Hobby aus seiner Wohnung raus, ja, nach der Arbeit.
Etsy-Shop, ja.
Etsy etc. Und das ist ein Bereich, den wir uns auch anschauen und wo wir uns vorstellen können, in die Richtung zu expandieren.
Ja, wenn jetzt hier einige zugehört haben, wer sollte sich jetzt besonders angesprochen fühlen? Beschreib nochmal ganz, ganz klassisch so Sweet Spot, die Art von Händler, die wirklich von euch am meisten profitieren würden. Was müssen die Voraussetzungen sein, um wirklich da ins Schwarze zu treffen mit euch sozusagen?
Genau, also Händler, die entweder schon sehr starken europäischen Footprint haben, Händler, die nicht aus lokalen Lagern verschicken. Das heißt, wenn ich schon so groß bin, dass ich in jedem Lager, es gibt vielleicht kaum, aber dass ich in vielen Ländern ein eigenes Lager habe, dann ist es auch mit uns nicht so interessant. Ja. Oder ich habe vielleicht schon diese angesprochenen kleineren Volumen und möchte meinen Endkunden eine bessere Lösung geben, eine zeitgerechtere Lösung, eine Lösung, die konkurrenzfähig ist. Dann sollte man dringend mit uns sprechen.
Genau. Okay, dann hinterlasse ich Links in den Shownotes, damit Leute mit euch in Kontakt treten können, sich erstmal schlau machen können, vielleicht noch ein paar Zusatzinformationen, aber auch konkret mit euch in Kontakt kommen können. Ihr seid wahrscheinlich auch auf den gängigen Veranstaltungen absolut, unterwegs, ja, und Messen und so weiter, wo man euch ansprechen kann.
Absolut.
Ihr seid keine Unbekannten, aber trotzdem immer mal wieder schön zu hören, wie es tatsächlich läuft, so ein bisschen unter die Haube mal zu schauen und von dir als Gründer nochmal aus erster Hand sozusagen zu hören, wie das Ganze eigentlich funktionieren sollte.
Sehr schön. Vielen Dank.
Thomas, vielen, vielen Dank fürs tolle Gespräch und viel Erfolg weiterhin mit Seven Senders. Schön, dass du dabei warst.
Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung.
So, das war der BVL-Podcast mit Thomas Hagemann von Seven Senders. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Boris Felgendreher.